Einen schönen guten Morgen von mir. Wer mitlesen möchte in seiner Bibel, heute geht es um Markus, Kapitel 14, die Verse 12 bis 25. Jesus und der letzte Tag, der letzte Abend, das letzte Essen mit seinen Freunden vor seiner Hinrichtung. Jesus definiert an diesem letzten Tag vieles ganz neu. Größe und Freundschaft. Und er zeigt eine ganz neue, tiefe Art an Gemeinschaft. Das Abendmahl schenkt uns eine neue Identität. Ich lese die ersten Verse von Vers 12. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem das Passahlamm geschlachtet wurde, fragten die Jünger Jesus, wo sollen wir für dich das Passahmahl vorbereiten? Geht in die Stadt, beauftragte Jesus zwei von ihnen. Dort wird euch ein Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Diesem Mann folgt, bis er in ein Haus geht. Dem Besitzer des Hauses sollt ihr sagen, unser Lehrer lässt fragen, wo ist der Raum, in dem er mit seinen Jüngern das Passahmahl feiern kann. Er wird euch einen großen Raum im Obergeschoss zeigen, der mit Polstern ausgestattet und für das Festmahl hergerichtet ist. Bereitet dort alles Weitere vor. Die beiden Jünger gingen in die Stadt und trafen alles so an, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Dann bereiteten sie das Passahmahl. Könnt ihr euch auch an einen besonderen Anlass erinnern? An ein besonderes Fest, wo ihr Vorbereitungen getroffen habt? Was bedeutet euch zusammen essen? Was verbindet ihr mit besonderen gemeinsamen Essen? In der Kultur und Zeit Jesu ist gemeinsames Essen, ist Tischgemeinschaft ein Ausdruck tiefer Gemeinschaft. Gemeinsames Essen verbindet. Gerade letzte Woche habe ich interessanterweise gehört, dass mehrere gemeinsame Mahlzeiten pro Woche schon für Jugendliche als Drogenprävention angesehen werden. Also heutzutage. Dort, wo man sich zusammensetzt, sich Zeit nimmt und zusammen isst, da kann man sprechen, man kann sich etwas von der Seele reden, sich mitteilen, sich verstehen lernen und verständigen, sich ermutigen, Gutes zusammen genießen, sich daran freuen. Also gemeinsames Essen holt auch aus Isolation und aus Abwertung. Zusammen essen ist an sich schon ein Akt der Wertschätzung, ein gegenseitiges sich wahrnehmen. Erst recht, wenn so ein Essen dann noch gestaltet wird, Schönheit und Geschmack mit allen Sinnen erleben, das erzeugt dann auch Dankbarkeit und Freude. Das Passahmahl am Vorabend des Passahfestes ist ein frohes Ereignis für alle Juden, ein richtiger Anlass zu feiern. Beim Passahfest wird jedes Jahr daran gedacht, wie Gott sein Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Und das Abendessen am Vorabend ist eben nicht nur ein Erinnern an die Vergangenheit, sondern zugleich auch ein Hoffnungsausblick darauf, dass Gott in der Zukunft den letztgültigen Befreier, den Messias, schicken wird. Im Paralleltext, im Lukas-Evangelium, lesen wir ergänzend, dass es Petrus und Johannes sind, denen Jesus den Auftrag gibt, in die Stadt zu gehen und alles für das Abendessen vorzubereiten. Also die Location klären, einkaufen, Lebensmittel, dann das Opfern des Lammes im Tempel, so wie es damals üblich war, kochen, Tischdecken, naja, alles, was es eben vorzubereiten gibt. Solche Vorbereitungsarbeiten waren damals eigentlich typische Arbeiten für Sklaven und Frauen. Jesus fragt ausgerechnet die beiden seiner Freunde, Petrus und Johannes, die später eine besondere Rolle in der entstehenden urchristlichen Gemeinde spielen würden. Wie reagieren wir eigentlich, wenn es darum geht, Aufgaben zu übernehmen, für die wir eigentlich nicht zuständig sind, für die wir gefühlt überqualifiziert sind? Jesus definiert Größe an diesem Abend ganz neu. Im Johannesevangelium sind diesem letzten Abend Jesu mit seinen Jüngern 5 Kapitel gewidmet. Johannes beschreibt detaillierter als die anderen Berichte, was Jesus an dem Abend beispielhaft wegweisend getan oder gesagt hat. Wir haben ja das Jahr Bild und Bibel und deswegen wollen wir uns auch immer mal wieder in Predigten Gemälde angucken. Wir sehen hier ein Bild von Sieger Köder. Jesus, der Herr und Meister, hat die Wasserschüssel gefüllt und beginnt, jedem einzelnen seiner Freunde die Füße zu waschen. Diese Handlung war bei einem orientalischen Mahl üblich. Natürlich mussten die Füße vor dem Essen gewaschen werden. Damals lag man ja zu Tisch. Das heißt, immer hatte einer irgendwie auch die Füße des anderen vor der Nase. Unmöglich die Vorstellung, dem anderen die schmutzigen Füße entgegenzustrecken. Aber diese notwendige Reinigung war ja eine Arbeit der Haussklaven. Es war ein Sklavendienst, sich hinzuknien und die verstaubten, dreckigen, vor Schweiß stinkenden Füße, die tagsüber in offenen Sandalen gesteckt hatten, zu waschen. Und Jesus übernimmt diesen Dienst. Simon Petrus wehrt sich selbstverständlich, wie der Maler es mit dieser Geste gemalt hat. Seine rechte Hand berührt Jesus und unterstützt damit seine eindringliche Empörung und Bitte. Seine linke Hand ist abwehrend, fast beschwörend erhoben, als wollte er sagen, du Herr kannst dich doch nicht so zu mir herabbeugen, dich so erniedrigen. Das kann doch nicht sein, der Herr wird ein Knecht, ein Diener. Und Jesus belehrt seinen Freund, das finden wir in den Paralleltexten, wenn ich dir nicht dienen darf, dann kannst du nicht zu mir gehören. Können wir es annehmen, dass wir Jesus brauchen? Fällt es uns leicht oder schwer, das Entgegenkommen, das Hineinknien Jesu in unser Leben zuzulassen und anzunehmen? Im Johannesevangelium heißt es, zu dieser Szene, nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an, kehrte zu dem Platz am Tisch zurück und sagte zu seinen Jüngern, versteht ihr, was ich eben getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr, das ist auch richtig so, denn ich bin es. Wie ich, euer Meister und Herr, euch jetzt die Füße gewaschen habe, so sollt ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, dem sollt ihr folgen. Handelt ebenso. Wenn ihr das begreift und danach handelt, wird man euch glücklich schätzen. Merkwürdig, oder? Dienen und Demut, eine ganz neue Definition von Glück? Ganz offensichtlich definiert Jesus hier Größe ganz anders, als wir es in unserer Gesellschaft gewohnt sind. Könnte diese neue Bewertung von Dienen, von Demut als Vorrecht ein ganz neuer Ansporn sein und unseren Alltag und unser Miteinander revolutionieren? Während sich Jesus in der Geste der Demut tief über die Füße von Petrus beugt, fällt das Spiegelbild Jesu, so hat es der Maler hier gemalt, genau auf die Füße des Petrus. Das ist hier fast wie prophetisch gemalt. Es ist, als wenn Jesus sagen würde, wenn du, Simon, mit dem neuen Namen, deiner neuen Identität, die ich dir gegeben habe, nämlich als Petrus, als Fels, als der, mit dem ich meine Gemeinde bauen will, deine Berufung annimmst, dann trete in meine Fußstapfen. Lass deine Schritte gelenkt sein von meinem Bild, dem Bild der Demut, der Liebe zu den Menschen. Wollen wir unsere Schritte auch lenken lassen von dem Bild Jesu? Die Berufung, die Jesus uns als Nachfolger anvertraut, ist eben kein Herrschaftsanspruch im üblichen Sinne, sondern ein königliches Dienen. Die Berufung, Jesus nachzufolgen, ist ein gelebtes Hinunterbeugen, ein Zuwenden zu den Menschen. Wem gegenüber wollen wir diese Hinwendung in der nächsten Woche leben? Wie wollen wir so eine Hinwendung ausdrücken? Jesus befindet sich bei diesem außergewöhnlichen Abendessen in einem Obergemach, dem ersten Stock eines größeren Hauses. Der Besitzer hatte es ihnen, wie von Jesus angekündigt, für diesen Abend zur Verfügung gestellt. Also noch einer, der dient, der zur Verfügung stellt, was er hat. Und einer, der zum Haus dieses Besitzers gehörte, war den Freunden ja schon nachmittags aufgefallen. Jesus hatte ihnen gesagt, geht in die Stadt, dort wird euch ein Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt, dem folgt. Nun kann man sich fragen, wie sollten sie denn ausgerechnet bei den geschäftigen Treiben in Jerusalem, wo alle ihre Festvorbereitungen trafen, einen Mann mit dem Krug finden? Da gingen ja unzählige mit Krügen umher. Es war ganz einfach. Denn normalerweise war auch das Wasserkrugtragen eine Sache von Frauen. Dieser Mann fiel tatsächlich auf. unter den ganzen wassertragenden Menschen, nämlich Frauen, ein einzelner Mann, den sie natürlich leicht ausfindig machen konnten. Was mag diesen Mann dazu bewogen haben? Wem hat er gedient, dass er den Wasserkrug trug? Vielleicht noch zum Spott anderer. Also irgendwie Hinweise, dass dieses Haus des Menschen, des Besitzers mit den Menschen, die zu ihm gehörten, wie auch dieser Mann, gesegnet waren. Menschen mit dienendem Herzen. Es ist vermutlich so, dass das Haus, dass diese erste Etage auch die erste Etage war, in der sich die ersten Christen trafen und auch tatsächlich Pfingsten dort erlebten, als sie alle vom Heiligen Geist erfüllt wurden, diese 120 Männer wie Frauen. Also der Besitzer des Hauses stellt zur Verfügung, was er besitzt. Petrus und Johannes stellen ihre Zeit und Energie zur Verfügung und Jesus beschenkt sie alle an diesem Abend. Dienen ist teilen, austeilen. Dienen ist wie so eine wachsende Saat und anderen wächst Gutes zu, wächst Freude zu. Jesus zeigt hier ausdrücklich und eindrücklich als Vermächtnis, dass im Reich Gottes, in Gottes neuer Welt Größe darin liegt, anderen zu dienen und ihnen grenzenlos Gutes zu tun. Dann ein neuer Aspekt ab Vers 18. Beim Essen erklärte Jesus ihnen, ich sage euch, einer von euch, der jetzt mit mir ist, wird mich verraten. Bestürzt fragte einer nach dem anderen, meinst du etwa mich? Jesus antwortete, es ist einer von euch Zwölfen, der mit mir das Brot in die Schüssel taucht. Der Menschensohn muss zwar sterben, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist, aber wehe seinem Verräter, er wäre besser nie geboren worden. Also mitten in dieser Feierstimmung schneidet die Geschichte des Verrates ein, die sich ja dann durch die ganzen letzten 24 Stunden durchzieht, bis Jesus hingerichtet wird. Also noch ehe sie fertig gegessen haben werden, wird Judas Jesus verraten. Petrus wird Jesus dreimal in der Nacht verleugnen und alle Freunde werden Jesus verlassen. Verrat zieht sich weiter von da an durch alle Jahrhunderte. Viele Menschen haben schmerzlich erlebt, dass Christen ihnen keine Liebe entgegengebracht haben. Wie oft wurde Jesus schon von uns verraten, wenn wir nicht der Liebe gedient haben? Jesus hätte an dem Abend gut sagen können, meine ganzen Nachfolger über die Jahrhunderte werden mich alle und dazu noch vielfach verraten. Und wir können uns fragen, wann sind wir, Judas oder Petrus oder einer der anderen, die davonlaufen? Und das Erstaunliche ist, dass Jesus angesichts des bevorstehenden Verrates Freundschaft neu definiert. Jesus hat allen seinen Freunden, auch Judas und Petrus, die Füße gewaschen und er teilt mit ihnen auch das Brot. Obwohl er weiß, wie sehr seine Freunde die Freundschaft an ihm verraten werden, sagt er in der Abschiedsrede, das ist uns bei Johannes in Kapitel 15, Vers 15 überliefert, ihr seid meine Freunde. Das sagt er auch zu Judas und zu Petrus. Jesus schaut über ihren Verrat, ihre Sünden, ihr Versagen, seine eigenen Verletzungen hinaus und nennt sie Freunde. Können wir uns vorstellen, unter solchen Umständen noch zu Freundschaft zu stehen? Jesus gibt uns hier ein Beispiel. Und wir selbst finden ja Trost in diesem Beispiel, denn es gilt dann ja auch uns, dass Jesus auch zu dir und zu mir sagt, trotz allem, ihr seid meine Freunde. Wenn wir das an unser Herz lassen, dann kann Härte schmelzen. Auch Härte, die sich immer wieder anderen gegenüber breit macht. Diese bedingungslose Freundschaft, die Jesus uns anbietet, die hat die Macht, verletzte Herzen zu heilen, verhärtete Herzen weich zu machen. Kann Jesus uns konkret ein Beispiel dafür werden, Freundschaft neu zu suchen und zu bestätigen, zu vertiefen, wo wir uns vielleicht aus gutem Grund zurückgezogen haben? In Jesus selbst, in seinem Charakter liegt sein unabhängiger Grund für Freundschaft. Und wir schauen uns noch ein zweites Bild von Sieger Köder an zum Abendmahl. In Vers 22 heißt es, während sie aßen, nahm Jesus Brot, sprach das Dankgebet, teilte das Brot und gab jedem seiner Jünger ein Stück davon. Nehmt und esst. Jesus zeigt hier vier starke Gesten. Er nimmt, er dankt, er bricht das Brot, also teilt es und gibt. Und damit verhält er sich wie ein guter Hausvater. Paulus erinnert an dieses Abendmahlsgeschehen im 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, 4 und 5, dass alle Gabe, die mit Danksagung empfangen wird, gesegnet sein wird. Gottes Wort und Gebet verwandeln. Jesus zeigt hier seinen Freunden den guten Vater im Himmel, von dem jede gute Gabe herkommt. Danken und Essen waren ja in der Tradition des Passamahles verankert. Aber Jesus durchbricht dann alle erwartete Tradition und bricht das Brot in Bezug auf sich selbst. Er nimmt darauf Bezug, dass er ja gesagt hatte, ich bin das Brot des Lebens. Er wird sich hingeben, sich selbst, sein Leben, damit alle, die das annehmen möchten, Anteil an einem ganz neuen, unzerstörbaren Leben bekommen können. Ich lese die Verse ab Vers 22. Während sie aßen, nahm Jesus Brot, sprach das Dankgebet, teilte das Brot und gab jedem seinen Jünger ein Stück davon. Nehmt und esst, das ist mein Leib. Anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott und reichte den Becher seinen Jüngern. Sie tranken alle daraus. Jesus sagte, das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Ich sage euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn wieder mit euch in der neuen Welt Gottes trinken werde. Diese Verse sind in den drei Evangelien und bei Paulus überliefert und sie legen unterschiedliche Akzente, indem sie zusammengenommen drei markante Bibelstellen in Beziehung setzen, drei alttestamentliche Bibelstellen. Bei Matthäus und Markus sagt Jesus, das ist mein Blut. Damit nehmen sie den Gedanken vom Bundesblut auf. In Anlehnung an 2. Mose 24, Vers 8, wo uns der Bundesschluss Gottes mit seinem Volk Israel am Berg Sinai nach dem Auszug aus der Sklaverei in Ägypten überliefert wird. Und dieser Sinai-Bund beruhte ja auf zwei Elementen. Einmal zum einen aus dem Blut der geopferten Tiere, also diesem Bundesblut, mit dem der Altar als Sinnbild für Gott und das Volk besprengt wurden. Und zum anderen bestand dieser Blut auf dem Wort und auf dem Gehorsamsversprechen des Volkes. Aber leider, und das sieht man durch das Alte Testament hindurch, wurde das Gehorsamsversprechen Gott gegenüber ständig gebrochen, auch direkt nach dem Bund damals. Und dabei sollte das Gehorsamsversprechen von Seiten der Menschen ja dem Bund von der menschlichen Seite die Gültigkeit verleihen. Drei Viertel der Bibel berichten von diesem scheinbar unheilbaren Beziehungsbruch der Menschen, die immer wieder ihre Treue gebrochen haben, obwohl Gott treu war. Und deshalb heißen drei Viertel der Bibel Altes Testament, alter Bund. Dieses Bündnis war gescheitert. Aber mitten in das Dunkel der Geschichte, als Gott zuließ, dass sein Volk in die babylonische Verbannung geführt und der Tempel in Jerusalem zerstört wurde, als Ort der Wohnung Gottes unter seinem Volk, spricht Gott durch seinen Propheten Jeremia von einem neuen Bund, der nicht mehr zur Hälfte auf der brüchigen Treue der Menschen bestehen würde, sondern unzerstörbar in ihre Herzen geschrieben wäre. Und da heißt es in Jeremia 31, Vers 33, es kommt die Zeit, da werde ich mit meinem Volk einen neuen Bund schließen, der mit dem alten nicht vergleichbar sein wird. Und auf diesen Bund nehmen Lukas und Paulus in 1. Korinther 11 besonders Bezug. Deshalb sagt Jesus bei ihnen, dies ist der neue Bund in meinem Blut. Also der Inhalt des Trinkenden ist nicht das Blut, sondern das neue Bündnis wird hier betont. Im Sterben Jesu beginnt auf wundersame Weise das neue Bündnis, auf das schon alle Vorfahren gehofft hatten. Und es war klar, der neue Bund, der musste ja auf einen Vertrauensgehorsam gegründet sein, der unwiderruflich und unverletzlich ist. Das war von menschlicher Seite nicht zu erwarten. Aber Jesus lebte als Mensch genau diesen Vertrauensgehorsam. Und er nahm alles mangelnde menschliche Vertrauen und allen menschlichen Ungehorsam mit in seinen Tod. Gott kann ja das Böse als Realität, die ganzen Treue- und Vertrauensbrüche unserer Menschheit nicht einfach ignorieren oder als bedeutungslos, als belanglos behandeln. All das muss ja aufgearbeitet und dann doch auch besiegt werden. Darin zeigt sich Barmherzigkeit, auch das ernst zu nehmen, was nicht geht. Aber Gott tut es nun selbst, weil wir Menschen es nicht zustande bringen. Und das ist die bedingungslose Güte Gottes, die niemals gegen die Wahrheit und auch niemals gegen die Gerechtigkeit stehen kann. Wenn wir untreu sind, bleibt Gott doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen, schreibt Paulus im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 13. Gottes Treue besteht also nun darin, dass er nicht nur als Gott gegenüber seinen Menschen treu ist, wie er es ja auch im alten Bund gewesen war, sondern auch als Mensch in Jesus gegenüber Gott handelt. Also damit beide Seiten des Bündnisses, nämlich Gottes Seite und die Seite der Menschen in Jesus, erfüllt. Matthäus und Markus sprechen in ihren Evangelien vom Vergießen des Blutes für viele. Und Lukas und Paulus betonen die Gemeinschaft aller Nachfolger, indem wir bei ihnen lesen und ausdrücklich gesagt bekommen, für euch. Dieses Gewaltige für viele und das Persönliche für euch greifen die Prophetien des Propheten Jesaja auf. Besonders Jesaja 53, Vers 12. Jesus ist dieser Leidende, dieser königliche Diener Gottes, den Jesaja schon 700 vor Christus in seiner Vision gesehen hat, dass er sein Leben geben wird. Und zwar für uns, für viele, alle, die das annehmen werden. Das jahrhundertelang vergossene Opferblut der Tiere hatte doch weder sühnen noch Gott und Menschen verbinden können. Es hatte nur ein Zeichen sein können, ein Zeichen der Hoffnung und Erwartung, dass es irgendwann eine gültige Rettungstat dazu geben würde. Und Jesus schenkt seinen Freunden an diesem letzten Abend einen neuen Bund in seinem Blut, wofür der Wein ein Zeichen ist oder der Traubensaft. Sein Blut, das ist die vollständige Gabe seiner selbst. Indem er alles Unheil der Menschen durchleidet, jeden Treuebruch aufarbeitet und in seine bedingungslose Treue hineinzieht. Jesus zieht uns, seine Menschen, in sein stellvertretendes, bedingungslose Vertrauen zu seinem Vater, in seinen bedingungslosen Vertrauensgehorsam, indem er die einzig gültige Rettungsmission vollbringt. Das Für in den Texten ist ein Schlüsselwort. Nicht nur für die Abendmahlsworte, sondern überhaupt für das Leben und Jesu insgesamt. Seine ganze Existenz, sein Leben ist ein Für-uns-Sein, eine Pro-Existenz. Sein ganzes Sein gilt persönlich uns, lebt er für uns. In Markus 10, Vers 45 hatte Jesus das mit einem anderen Bild ausgedrückt. Er hatte gesagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Die Liebe Jesus, eine großartige Umarmung, in die wir uns hineinziehen lassen können, wenn wir es wollen. Judas wollte in dem Moment nicht. Er geht aus dem Bild mit seinem Stück Abendmahlsbrot in der Hand, so ist es hier gezeichnet, man kann es am dunklen Bildraum kaum erkennen. Man sieht noch, dass einer der Jünger ihm nachsieht, ohne zu ahnen, dass Judas in eine dunklere Finsternis gehen wird als in die Nacht da draußen. Alle anderen auf dem Bild sehen auf Jesus, der für uns Betrachter nicht sichtbar ist. Die anderen 11 Brotstücke, die da noch liegen, werden zum Zeichen der Hingabe. Das Kreuz wirft in diesem Bild seinen Schatten über den Tisch. Im Schatten des Kreuzes, zusammen zu essen, Brot und Wein oder Traubensaft zu teilen, gibt Anteil an der treuen Gemeinschaft mit Gott, seinem Gnaden, seinem Liebesbund. Und das Bild Jesu ist im Kelch sichtbar, gemalt von dem Maler. Wenn wir heute eingeladen sind, auch hier Abendmahl zu nehmen, aus dem Kelch zu trinken, dann dürfen wir uns bewusst machen, dass wir Jesus in uns aufnehmen. Jesus ist für uns, damit er unser Leben ausfüllen kann. Und wir haben die Wahl, die Liebe Gottes anzunehmen, ihr Gültigkeit zu geben und nahe bei Jesus zu bleiben. Das Weggehen aus der Mahlgemeinschaft führt Judas auf ungeahnte Abwege. Und noch einmal das Bild vom Mahl. In dieser Tischgemeinschaft, dem letzten Abend vor seiner Hinrichtung, schenkt Jesus eine neue Identität im Abendmahl. Wie ist das? Wie definieren wir uns eigentlich? Über was definieren wir uns und andere Menschen? Jesus definiert uns nicht über Äußerlichkeit, nicht über unsere Leistung, sondern von seiner bedingungslosen Liebe her. Jesus definiert Größe neu. Er will uns nicht den Kopf, sondern die Füße waschen. Er definiert Freundschaft neu. Er nennt ausgerechnet diejenigen Freunde, die ihn alle verlassen und sogar verleugnen und verraten werden, und ist trotzdem mit ihnen. Und Jesus verwandelt das Passamahl als Befreiungstat der Vergangenheit und Hoffnung auf den Retter in das Abendmahl. Mit dem Abendmahl schafft Jesus eine ewige und zugleich heilsame Erinnerung an die Liebe Gottes, an die Hingabe seines Sohnes, an ihn, in Jesus Christus. Jesus macht uns hier zu Freunden, zu Geliebten, denen er bereit ist, abgrundtief zu dienen. Es ist ja so, dass Erinnerungen uns definieren und bestimmen. Aus welchen Erinnerungen wollen wir uns definieren? Jesus bietet uns hier eine geheilte Erinnerung an. Egal wie unsere Biografie aussehen mag, es gibt eine größere Geschichte, nämlich die Geschichte Gottes mit uns, die sagt, woher wir kommen, wer wir wirklich sind und wohin wir gehen. Das Abendmahl ist ein Mahl voller guter Nachrichten, dass wir nämlich geliebt und erlöst sind und dass wir befreit leben sollen. Jede Mahlzeit, die wir einnehmen, kann zu einer Tischgemeinschaft mit Jesus und einem Erinnerungsessen werden, bei dem wir uns mit großer Freude unserer Identität vergewissern, die er uns schenkt. Wir könnten zum Beispiel in der Passionszeit einfach mal immer ein Gedeck mehr decken am Tisch und uns vorstellen, Jesus säße da. Für Jesus einen extra Platz schaffen, um uns zu erinnern. Jesus bietet uns heute an, in sein neues Bündnis einzutreten oder es eben neu für uns zu bekräftigen, indem wir Abendmahl feiern als Erinnerungsmahl, als Gemeinschaftsmahl und als Hoffnungsmahl. Auf jeden Fall ist es ein Mahl, in dem, mit dem wir unsere neue Identität, die er uns schenkt, bestätigen dürfen. Beim allerersten Passamahl, damals in Ägypten, begannen sie als Sklaven zu feiern und am Ende des Festes waren sie frei. Und so dürfen auch wir heute mit allem, was uns beschwert und knechtet, zum Abendmahl kommen, aber dann soll es uns auch verwandeln. Wir sollen auf geheimnisvolle Weise befreit werden, geheilt werden, weil Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Gemeinschaft, Gemeinde, jeder Nachfolger wird im Abendmahl neu geboren, in all dem, was Jesus für uns getan hat. Von dem her, was Jesus für uns getan hat, empfangen wir auch Einheit miteinander. Empfangen wir einen gemeinsamen Auftrag und sind zusammen gesendet. Also Abendmahl ist eine Einladung. Abendmahl ist eine Einladung, der Liebe Gottes zu vertrauen. Glauben, gemeinsam zu leben und Hoffnung weiterzugeben, so wie unser Leitsatz in der Christusgemeinde Barmbek-Nord heißt. Jesus für uns. Das Evangelium, die Botschaft des Abendmahls Jesu ist so einfach, dass ein kleines Kind das schon begreifen kann. Und doch so unbezahlbar, das größte Geschenk. Jesus für uns. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, danke, dass wir uns in diesen Wochen bewusst erinnern dürfen, was du für uns getan hast. Danke, dass du uns einlädst, auch für uns Größe neu zu definieren, dienen, neu zu erleben, dienen von dir, aber dieses Dienen weiterfließen zu lassen durch unser Leben, es konkret werden zu lassen. Wir beten, dass die Flüchtlinge, die hier angesiedelt werden in unserer Nähe, dass die erleben, dass Menschen ihnen hier dienen. Gib du uns immer wieder Hände und Beine, Lass unsere Füße dein Bild tragen. Danke, dass du uns Freunde nennst. Danke, dass du Freundschaft ganz neu definierst. Trotz allem dürfen wir deine Freunde sein. Und danke, dass du dein Leben für uns gegeben hast, dass wir auch beim Feiern des Abendmahls hineintreten in eine neue Identität. Wir sind definiert durch deine Liebe. Danke, dass uns Vergebung, Heilung und Befreiung gilt, dass wir das annehmen dürfen. Danke, dass du für uns bist. Und danke, dass wir daran heil werden dürfen und Hoffnung in diese Welt bringen. Amen.